Okay, hört ihr mich gut? Cool. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ein paar Leute sich hierher verirrt haben. Genau, wir werden euch die nächsten 45 Minuten erklären, was wir denn eigentlich bei Fragt und Start machen und im Climate Help Desk und wie ihr euch da vielleicht sogar mit dran beteiligen könnt. Genau, ich bin Yoshi.
Hallo, ich bin Ida.
Genau, und wir steigen einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Genau, ich möchte mit einem Bild anfangen, was ihr jetzt hier seht. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Genau, das ist der Deutsche Bundestag. Genau, und ich habe da mal gearbeitet eine Zeit lang. Ja, war okay. Und mir wurde mal erklärt, dass dieses ganze Gebäude, da wurde so viel Glas verbaut, wie man es hier auf dem Bild ganz gut sehen kann, oder vielleicht auch nochmal auf dem nächsten Bild. Auch von vorne sieht man ja, es ist viel Glas verbaut. Und das ist nicht einfach so, sondern die Architekten und Architektinnen, die das damals dann mit umgebaut haben, haben bewusst viel Glas verbaut, weil sie gesagt haben, es muss ein gläserner Staat sein, es muss transparent sein, man muss da reinschauen können, was da drin passiert im Bundestag, im Zentrum der Macht quasi und in Behörden generell. Deswegen diese ganzen Glasfassaden. Die Realität, habe ich dann gelernt, sieht eher so aus. Genau. Das ist eine Kunstaktion von Christo 95 gewesen. Das ist jetzt schon 30 Jahre her. Das ist auch ein echtes Bild, auch wenn es vielleicht nicht mehr so aussieht. Und genau, da wurde der Reichstag komplett verhüllt. Und ja, ich würde sagen, das ist eher die Realität, die ich auch selber oft wahrgenommen habe. Nämlich, dass es eigentlich total intransparent und unklar ist, was alles im Bundestag, aber auch in anderen Behörden passiert. Und ja, wir bei Frag den Staat haben uns zur Aufgabe gesetzt, dass wir Licht ins Dunkle der Behörden bringen wollen und mehr Transparenz bringen wollen. Und darüber werden wir jetzt die nächsten Minuten mit euch reden. Genau, aber genau, bevor ich Frag den Staat vorstelle, würde ich uns erstmal vorstellen lassen. Und zwar vom Bundesinnenministerium. Das hat gesagt, durch Portale wie Frag den Staat gelangen immer mehr Dinge an die Öffentlichkeit. Das ist eine Entwicklung, die für die Verwaltung nicht wünschenswert ist. Genau, das hat das Bundesinnenministerium über uns gesagt. Genau, und das nehmen wir vielleicht auch so ein bisschen als Ansporn, dass wir sagen, wir wollen Licht ins Dunkle der Behörden machen. Wie machen wir das oder was haben wir uns da für, also was für Schwerpunkte haben wir dabei? Einerseits machen wir sehr viele investigative Recherchen. Wie genau, das erklären wir heute auch noch so ein bisschen. Wir machen Kampagnen, zum Beispiel zu Themen wie dem Informationsfreiheitsgesetz, dem IFG, auch dazu kommen gleich noch ein paar Informationen. Und wir setzen uns generell einfach für mehr Transparenz ein, generell. Und was wir auch machen, wenn Frag den Staat nicht funktioniert, ist dann Verklag den Staat. Das sind dann Klagen. Manchmal zeigen wir auch Leute an, wie jetzt Dobrindt haben wir jetzt angezeigt, weil wir das, was er gerade mit den Grenzkontrollen macht, falsch finden. Genau, das sind so die Sachen, die wir machen. Und wir werden ganz viel von so Gesetzen reden. Also es klingt erstmal trocken, ist es aber gar nicht. Und zwar auch zum Beispiel vom Informationsfreiheitsgesetz. Das ist abgekürztes IFG, mit der Abkürzung werden wir so ein bisschen arbeiten, deswegen haben wir das kurz noch eingeblendet. Genau, aber dann gehen wir schon weiter rein. Ah, letzter Punkt. Wenn ihr Fragen zwischendurch habt oder irgendwas unklar sein sollte, wenn ich zu schnell rede, was passieren kann, dann meldet euch gerne, sagt gerne Bescheid, weil es uns ist wichtig, dass ihr hier rausgeht und so ein bisschen verstanden habt, was wir eigentlich machen und wie ihr das vielleicht auch selbst machen könnt. Deswegen gerne auch Fragen. Wir haben am Ende auch Zeit für Fragen eingeplant, aber wenn ihr zwischendurch Fragen habt, weil ihr irgendwas gar nicht versteht, ist es auch voll okay, wenn ihr eine Zwischenfrage stellt.
Ja, wir wollten auch einmal wissen, wer von euch denn vielleicht schon mal eine Anfrage an Behörden gestellt hat auf Informationen. Wenn ja, hebt doch mal die Hand vielleicht. Ah, ich sehe 3, 4 Hände. 5, okay. Gut, wir hoffen, dass es nach diesem Talk, dass ihr Lust habt, das zu machen und euch in der Lage fühlt, das auch zu machen. Genau, Yoshi hat es gerade schon gesagt, das IFG ist das Allgemeine Informationsfreiheitsgesetz und Yoshi und ich arbeiten beim Climate Help Desk bei Frag den Staat. Das ist ein Angebot, das sich an NGOs und Initiativen, Aktivisti richtet, an JournalistInnen und da auch an euch alle. Wir wollen nämlich dabei unterstützen oder auch selber machen, dass wir Umweltinformationen befreien, also ein spezifischer Unterbereich von Informationen. Das heißt, ihr könnt euch auch gerne an uns wenden, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen zu irgendeinem Projekt oder so herausfinden wollt. Das sind wir, Yoshi, ich und dann noch Marie, die ist heute nicht dabei. Und eben, was wir machen, wir helfen bei der Antragstellung. Also wenn man so einen Prozess anfängt, muss man einen Antrag an eine Behörde stellen. Wir geben juristische Hilfe, wenn die Behörden sagen, nö, die Informationen geben wir euch nicht, oder klagen dann auch oder unterstützen bei Klagen. Wir veröffentlichen Informationen, die aus solchen Anfragen rauskommen. Wir vernetzen auch Initiativen, Organisationen, die zu einem Thema zum Beispiel gleiche Anfragen stellen. Wir machen auch informationsbezogene Kampagnenberatung oder wie heute oder die ganze Woche, diese Woche schon, auch Workshops, wo wir eben das vermitteln wollen, wie man das selber machen kann. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, Hilfe beim Antrag, Veröffentlichung, hier ein Beispiel mit dem Sachsenwald, das ein Steuerparadies in Deutschland war, das haben wir hervorgebracht. Dann Kampagnenberatung, hier ein Beispiel, Philipp Amthor wollte vor kurzem das Informationsfreiheitsgesetz einfach abschaffen. Besonders interessant daran, dass er selber mal vor ein paar Jahren rauskam, durch eine Informationsanfrage, dass er eigentlich für ein Start-up ein bisschen zu viel Lobbying gemacht hat, an dem er dann auch selber beteiligt war. Genau, juristische Hilfe bieten wir hier ein Beispiel, wo wir auch klagen. Da geht es um Strukturhilfen im Rahmen des Kohleausstiegs. Genau, vernetzen, wir sind auf Konferenzen und Workshops, das nochmal zusammen. Und dann noch ein Thema, Repression.
Genau, wir beschäftigen uns ja vor allem mit Umwelt- und Klimafragen. Ich selber komme auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und wie alle anderen sozialen Bewegungen generell ist auch die Klimagerechtigkeitsbewegung immer mehr Repressionen ausgesetzt. Und genau da haben wir jetzt quasi auch mit einem Schwerpunkt gesetzt, weil wir sagen, das ist irgendwie wichtig, dass wir da das mit begleiten, dass wir das teilweise auch wissenschaftlich mit analysieren, wie sieht das gerade aus, wie entwickelt sich das gerade. Da hat zum Beispiel Green Legal Impact, die mit uns quasi zusammen diesen Help Das machen, auch eine Studie herausgebracht, wo eben geschaut wird, wie entwickelt sich das weiter. Und genau, was wir zusätzlich machen, sind auch mal Presseanfragen stellen, wenn zum Beispiel Versammlungen wie hier die Wahlbesetzung Zettler stoppen geräumt werden und genau, versuchen da irgendwie ansprechbar zu sein und zu unterstützen. Für auch Initiativen, sowohl für Bewegungsakteurinnen als auch für Bürgerinitiativen. Genau.
Genau, unser Motto ist befreit mit uns Umweltinformationen und das Gesetz, mit dem wir das machen können, ist das jetzt die zweite Abkürzung und ich glaube, dann sind wir auch durch mit den Abkürzungen, das UIG, das ist das Umweltinformationsgesetz und da geht es eben um Umweltinformationen als ein Unterfall quasi von Allgemeininformationen. Ich glaube, wir haben keine Slide mehr dazu, was Umweltinformationen sind. Ich sage es mal ganz kurz, was Umweltinformationen sind. Das ist alles, was Umweltmedien betrifft oder den Zustand von Umweltmedien. Was ist ein Umweltmedium? Luft, Wasser, Boden, sind alles Umweltmedien. Faktoren, die darauf einwirken können, also Informationen darüber. Ganz besonders wichtig, das sehen wir nachher in den Beispielen, sind Maßnahmen und oder irgendwelche Aktivitäten, die einen Einfluss auf die Umweltmedien haben, zum Beispiel auf das Wasser, also Informationen über solche Maßnahmen. Dann aber auch zum Beispiel Informationen über die Umsetzung von Umweltrecht, also alles, was eigentlich umweltschützend sein soll.
Genau. Wir wollen jetzt noch kurz darüber reden, warum Informationsfreiheit so wichtig ist und warum wir uns dafür einsetzen. Ein Punkt ist, dass ja immer wieder Menschen in der Politik auch Erinnerungslücken haben, wenn es um Verfahren geht, wenn es um Cum-Ex geht, wenn es darum geht, wie viele Masken habe ich denn eigentlich verscherbelt und damit irgendwie mich oder andere bereichert. Und genau, wir versuchen halt dann auch durch investigativen Journalismus oder auch eben durch diese Anfragen der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Genau. Und das ist insbesondere deshalb wichtig, weil dieses Gesetz, von dem wir geredet haben und generell Informationsfreiheit in Zeiten des Rechtsrucks auch einfach unter Beschuss, unter Gefahr steht. Wir haben es gerade schon erwähnt, im neuen Koalitionsvertrag stand eben drin, dass dieses Informationsfreiheitsgesetz reformiert werden soll. Das heißt im Politiksprech eigentlich, okay, lass es uns abschaffen oder irgendwie so verdünnen, dass es auch nicht mehr so wirkmächtig ist, wie es gerade ist. wie gesagt, Philipp Amthor, der ja da auch mit in diesem Entscheidungsgremium saß, hat da auch seine Finger mit im Spiel gehabt. Wir haben eine Kampagne dagegen gemacht. Und es ist erstmal jetzt nicht weiter klar, wie es damit weitergeht, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass es weiter offen ist, wie sich das entwickeln wird und genau, dass ihr auch uns vielleicht mit unterstützt, dass wir dieses Gesetz auch erhalten und dass wir generell für Informationsfreiheit einstehen, weil das für uns sehr, sehr wichtig ist, gerade in Zeiten des Rechtsrucks, dass wir eben Informationen aus Behörden bekommen, wenn sie die nicht rausgeben. Und was für Beispiele wir dazu haben, da kommen wir dann auch gleich noch dazu, warum das so wichtig ist. Ich denke, das ist am besten, wenn wir da nochmal Beispiele an den behandelten Beispielen machen.
Genau, und vielleicht kurz dazu noch, wir hatten gestern den ganzen Tag einen Workshop mit Organisationen, die genau zu diesem ja etwas erstmal technisch sich anhörenden Thema Informationsfreiheit arbeiten aus 20 verschiedenen Ländern der Welt. Und das ist also diese Abschaffung von Informationsfreiheitsrechten ist was ein Trend im Moment überall ist, weil das einfach autoritärer Trend gerade ist. Und das Informationsfreiheitsgesetz ist ein Gesetz, das ist für uns alle da, also das hilft uns allen. Damit kann man auch sehr tagesaktuelle oder Informationen bekommen oder eben auch Sachen, die einen selber betreffen im eigenen Umfeld, in der eigenen Straße. Wenn ein Baum gefällt wird, warum wurde der gefällt zum Beispiel, das fällt auch darunter. Also das ist wirklich was für uns alle wichtig ist und deswegen eben auch wichtig, diesem Trend was entgegenzusetzen. Wir haben hier das Zitat aus dem Koalitionsvertrag, wo wir die Gefahr sehen. Ihr seht, das ist unter der Überschrift Stärkung der repräsentativen Demokratie, aber eben beim Thema Informationsfreiheit, das ist keine Stärkung, das ist eher das Gegenteil.
Genau, wie sieht es gerade aus mit generell so Transparenz in Deutschland? Wir haben die verschiedenen Gesetze natürlich, über die wir quasi auch Anfragen stellen können. Wir haben generell das Presserecht, worüber auch quasi Presseanfragen gestellt werden können. Aber ihr seht schon an dieser Deutschlandkarte, also umso dunkelroter, umso schlechter. Ja, surprise Bayern, das Dunkelrot. Genau, das ist so ein bisschen so eine Einschätzung, wie transparent ist jeweils die jeweilige ja auch Landesregierung. Also es gibt es auf Landesebene diese Gesetze und eben auch auf Bundesebene. Und es gibt auch Bundesländer wie Bayern und Niedersachsen, die eben kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Alle haben ein Umweltinformationsgesetz, weil das ist EU-Recht. Das muss auch umgesetzt werden auf Landesrecht. Aber man sieht schon auch durch diesen Flickenteppich, dass es eben auch Bundesländer gibt, wo es einfach uns auch schwieriger gemacht wird, an Informationen zu kommen. Ja, dass das ausgerechnet auch in Bayern so ist, ja, hat vielleicht auch was mit Rechtsruck zu tun. Genau, und jetzt ganz kurz noch, wir sagen die ganze Zeit Plattform, fragt den Staat, was ist das eigentlich? Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Wir machen ja einen sehr kurzen Input heute und ich will gar nicht so sehr darüber reden, sondern vielmehr darüber reden, warum das so wichtig ist, was wir machen und warum ihr das vielleicht auch machen könnt. Genau, also die Plattform selber, fragtdenstaat.de, über die könnt ihr eben Anfragen stellen. Also alles, was wir euch jetzt gleich noch zeigen an investigativen Recherchen, an Anfragen, das ist quasi auch für euch alle möglich. Es nutzen tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern gibt es das eben. Und ihr könnt euch da quasi kostenlos registrieren und könnt dann eben Anfragen an Behörden stellen. Und das könnt ihr eben auf Bundesebene machen, das könnt ihr aber auch auf Landesebene machen. Das könnt ihr auch bei eurer Gemeinde vor Ort machen, einfach wenn ihr zu bestimmten Themen Informationen haben wollt. Und wir machen das natürlich bei uns intern bei Frag den Staat für Recherchen ganz viel, auch für investigative Recherchen, wo wir einfach so ein bisschen im Dreck wühlen und schauen, was kommt so ans Tageslicht. Aber es gibt auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die das quasi auch schon nutzen und eben auch viele Journalistinnen, die auch dieses Gesetz und auch unsere Plattform quasi nutzen, um diese Anfragen zu stellen. Und wir haben das so versucht, so möglichst einfach zu gestalten. Das heißt, das meiste, was wir da quasi, also was ihr machen müsst, ist eigentlich nur wirklich nach den konkreten Informationen fragen. Den Rest haben wir so ein bisschen mit eingebettet, aber das kommt jetzt auch gleich noch. Genau, jetzt komme ich die Frage, wie wir eigentlich an Informationen kommen und das erzählt euch Ida.
Genau, ich habe es schon gesagt, wenn man irgendwas von Behörden will in Deutschland, muss man immer einen Antrag stellen und fragt die Plattform macht es eben sehr einfach, so einen Antrag zu stellen, weil wenn ihr dann klickt auf Anfrage stellen, dann öffnet sich dieses Fenster, was ihr da seht, und das hellgraue, ich hoffe, ihr könnt die Farbunterschiede sehen, das ist alles für euch vorgeschrieben, also der ganze Text, auch da, wo die Lupe drauf ist, da steht dann ein ganz langer Text mit, auf welche Gesetze ihr euch beruft, in welcher Frist ihr gerne eine Antwort haben müsst, also wollt, also alles, was im Gesetz steht, das haben wir für euch vorbereitet, und ihr müsst dann einfach wirklich nur noch hier reinschreiben, in das, was hier blau ist, ich möchte die Information zu XYZ, und das kann einfach ein Halbsatz sein, und dann könnt ihr auf Abschicken klicken, und damit ist es getan. Vorher müsst ihr die Behörde auswählen, an die ihr es stellen wollt. Das müsst ihr schon noch machen, das haben wir jetzt nicht drin, aber das ist nicht immer ganz einfach, aber meistens weiß man ja, wie man fragen will. Genau, die Behörden, Moment. Die Behörden haben eine Einmonatsfrist, in der sie antworten sollen. Das ist eine Sollfrist. Das heißt, wenn sie irgendwie Gründe sehen, warum sie das in der Zeit nicht schaffen, dann können sie die auch verlängern. Spätestens nach 3 Monaten müssen sie aber geantwortet haben. Sonst kann man auch eine Untätigkeitsklage einreichen, in der man eben sagt, hey Behörde, du hast uns nicht geantwortet, du musst uns aber antworten. Wir machen das jetzt vor Gericht geltend. Von wem müssen wir die Informationen befreien? Ich habe es eben schon gesagt, das ist manchmal gar nicht so einfach zu wissen, wen man da fragen soll. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut lesbar, aber ich versuche euch das einfach zu erzählen, sodass es verständlich ist. Zunächst einmal sind Behörden ja alles, was irgendwie öffentliche Stellen sind, also alle Stellen, die irgendwie Verwaltungsaufgaben ausfüllen, aber es sind zum Beispiel auch Stellen wie die Bundesagentur für Arbeit, die Krankenkassen, die Rentenversicherung, die KfW, die ja viele finanziert, die Deutsche Welle oder auch der Deutsche Wetterdienst. Es sind auch so Gremien zum Beispiel, die irgendwie die Regierung oder so beraten, zum Beispiel die Strahlenschutzkommission oder die Kommission für Anlagensicherheit, also alle, die so eine beratende Funktion haben. Das Interessante ist, dass nach beiden Gesetzen auch Private angefragt werden können, also Unternehmen, wenn sie eben irgendeiner Art der öffentlichen Kontrolle unterliegen oder eben öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Das ist für uns in unserer Arbeit total interessant, zum Beispiel im Bereich der Energieversorgung. Der Bereich der Energieversorgung ist ein Bereich, der total staatlich reguliert ist, also die Unternehmen, die Netze betreiben und so weiter, die erfüllen in hohem Maße einfach öffentliche Aufgaben und unterfallen deswegen eigentlich auch diesem Gesetz. Das sehen sie meistens nicht so, deswegen müssen wir uns dann mit denen streiten, fallen darunter. Ein weiteres Beispiel, das darunter fällt, ist eben die Deutsche Bahn, auch die eben auch eine öffentliche Aufgabe erfüllt und auch in gewissem Maß der Kontrolle der Behörden unterliegt und deswegen eben auch angefragt werden kann. Willst du was ergänzen dazu? Okay. Ja, und jetzt kommen wir zur spannenden Frage, was können wir denn anfragen? Und wir wollen euch das anhand von ein paar Beispielen zeigen. Erstmal Information, das ist nach dem IFG, das seht ihr hier auf der linken Seite. Das Gesetz spricht davon von amtlichen Informationen. Was ist eine amtliche Information? Das ist eigentlich jede Aufzeichnung, die in der Behörde vorliegt, worum wir uns oft streiten müssen. Wir haben nachher ein Beispiel dazu, sind auch sowas wie SMS oder irgendwelche Messenger-Dienste, die zwischen Mitarbeitenden verwendet werden. Bei Umweltinformationen, war eben schon kurz da durchgegangen, das sind alle Daten über den Zustand der Umwelt, Daten über Faktoren, die Auswirkungen auf die Umwelt haben, Daten über irgendwelche Aktivitäten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben, so Kosten-Nutzen-Analysen zu Umweltschutzmaßnahmen, Umsetzung des Umweltrechts, aber eben auch Daten über die Gesundheit und Lebensbedingungen von uns allen, soweit sie irgendwie in Verbindung mit der Umwelt steht. Ich meine, wir atmen, wir trinken Wasser, also auch im Endeffekt sehr viel.
Genau, und jetzt hatten wir so ein bisschen Theorie, jetzt gehen wir direkt in die Praxis und erklären euch anhand von Beispielen, also auch von Recherchen, die quasi bei Fragtenstaat selbst gelaufen sind, wie komme ich denn eigentlich zu so einer Anfrage, weil das war jetzt noch alles so, okay, Gesetze, Informationen, aber wie komme ich eigentlich auf die Idee, eine Anfrage zu stellen, und da haben wir jetzt das erste Beispiel, direkt mal aus der Bild-Zeitung, und zwar, es gab ja immer wieder Besetzungen an Berliner Unis und genau, da gab es ja dann auch an einer Uni eine Besetzung, wo dann auch Lehrkräfte, Professorinnen, Professoren und andere Dozenten quasi auch einen offenen Brief geschrieben haben, dass sie die Art und Weise, wie mit dieser einen Besetzung umgegangen wurde, eben nicht gut fanden. Also das ist alles im Kontext des Genozids in Palästina. Und genau, es gab dann quasi diese Bildschlagzeile, wo eben auch diese Lehrkräfte, Dozentinnen eben mit outgecallt wurden. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Genau, dann gab es, also sind so ein bisschen Informationen durchgekommen, okay, es gab, dass scheinbar auch das Bildungsministerium überlegt hat, ob man da nicht irgendwas gegen diese Dozenten machen könnte. Also ob quasi denen auch Fördermittel entzogen werden sollen, ob man generell irgendeine Handhabe hätte, auch quasi diese Lehrkräfte, diese Dozenten, die quasi einfach nur gesagt haben, okay, wir stimmen jetzt nicht mit allen Forderungen überein, aber wir finden das einfach aus Gründen der Meinungsfreiheit nicht cool, wie diese Besetzung geräumt wird oder wie generell damit umgegangen wurde. Und genau, das haben wir dann quasi, oder haben Personen bei uns dann quasi auch durch so eine Anfrage angefragt. Wir haben quasi gefragt nach der sämtlichen Kommunikation. Und das in dem Fall auch E-Mails. Und die fallen immer unter dieses Gesetz. Und dann kam dabei raus, und da sind wir jetzt bei der sogenannten Fördermittelaffäre. Genau, da kam nämlich raus, dass tatsächlich unter diesem Vorbehalt geprüft werden sollte, ob quasi diese Fördermittel entzogen werden können. Was an sich sehr, sehr problematisch ist und natürlich dann auch durch die Presse gegangen ist, weil quasi auch Listen erstellt werden sollten mit diesen Lehrkräften. Genau, und in dem Zuge ist dann tatsächlich aber nicht die Ministerin gegangen, sondern ihre Staatssekretärin wurde dann gegangen, so ein bisschen als Bauernopfer, würde ich behaupten. Das ist ein Beispiel und das ist quasi dann, sind dann interne E-Mails, also das, was ihr jetzt hier auf der Folie seht, sind quasi auch die Original-E-Mails. Das, was da so geschwärzt ist, das sind quasi so Informationen, die Private betreffen, die dann quasi nicht sichtbar waren. Genau, das ist ein Beispiel, dann vielleicht gleich zum nächsten. Das macht Ida jetzt für euch.
Ja, das nächste Beispiel, da kam eine Person auf uns zu, die in dem Bereich der Brandenburger Urstromquelle sich wohnt. Und die Brandenburger Urstromquelle, die liegt bei der Stadt Baruth in der Nähe und die wurde jetzt eben vor kurzem übernommen durch Red Bull und Rauch, also zwei große Unternehmen, zum Teil global agierende Unternehmen. Sie hat sich gefragt, wie kommt das überhaupt? Oder im Zuge dessen wurden umfangreiche Maßnahmen zwischen der Stadt und Red Bull, also diesen Unternehmen, dann irgendwie verhandelt und es gab einen Vertrag und so. Und sie hat sich halt gefragt, so was steht eigentlich in diesem Vertrag, dem es Red Bull erlaubt, dort die Fabrik aufzumachen. Und sie hat das angefragt. Hier unten seht ihr den Titel der Anfrage bei uns im Portal, Verträge zwischen der Stadt Baruth-Mark mit Red Bull Rauch und der Brandenburger Urstromquelle. Überraschung, die Stadt wollte die natürlich nicht rausgeben. In dem Fall klagen wir jetzt gerade mit der Person, die das angefragt hat. Das ist ein Thema, was extrem wichtig ist, weil es hier eben um den Zugang auch zu Grundwasser geht. Das ist gerade in der Zeit, wo die ganze Zeit von Grundwasserstress und so weiter geredet wird, einfach extrem wichtig, dann auch zu wissen, unter welchen Konditionen sich eigentlich die Stadt mit so großen Unternehmen einigt. Also weil da auch im Raum steht, inwiefern die Stadt dann die Ansiedlung von solchen Unternehmen auch begünstigt und denen im Zweifel vielleicht sogar zu große Fördermittel oder Entlastungen in Aussicht stellt. Und solche Sachen werden eben genau in solchen Verträgen dann festgehalten. Die Stadt wollte die Information nicht rausgeben, weil sie sagt, das sind alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der beteiligten Unternehmen. Das ist aber ein Grund, der, wenn man sich zwischen Privaten einigt, dann ist das die eine Sache. Hier einigt sich aber die Stadt mit Unternehmen über die Trinkwasservorkommen. Das ist was sehr große öffentliche Anteile hat. Wasserversorgung ist öffentliche Daseinsvorsorge. Das heißt, wir argumentieren vor Gericht auch, dass eben sie sich hier nicht auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen können. Und wir hoffen, dass das Erfolg haben wird.
Genau, und dann noch so die letzte Anfrage, der Palästina-Kongress, gab es eine Auflösung und genau, das ist doch einfach mal ein Beispiel, was man auch im Rahmen der Polizei anfragen kann, einfach weil das ja jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Behörde ist, ist ja auch eine Behörde, wo man denkt, dass man da so viel bekommt, ist auch nicht so einfach oft, aber hier zum Beispiel auch wurde gefragt nach Informationen zu diesem Kongress und warum der eigentlich aufgelöst wurde und da wurde dann quasi auch der Einsatzbericht befreit, was ja auch Informationen sind, die einfach im öffentlichen Interesse sind, wieso solche Maßnahmen ergriffen werden. Genau, das vielleicht auch ganz kurz noch. Und jetzt haben wir noch so ein paar Beispiele, die ich sehr kurz mache, einfach was Beispiele sind, die jetzt auch unter dieses das Informationsfreiheitsgesetz fallen, wo wir auch Recherchen zu gemacht haben oder auch eben andere Journalistinnen. Genau, das erste Beispiel sind zum Beispiel Verträge, die man damit bekommen kann. Hier im Beispiel Verträge zwischen der, also dem Deutschen Fußballbund und Städten, die quasi auch die Fußball-Europameisterschaft ausgetragen haben. Da standen dann zum Beispiel Sachen drin, dass auch im Raum dieser Stadien keine Demonstrationen stattfinden können, was ja auch irgendwie eine Einschränkung des Versammlungsrechts darstellt und irgendwie, ja, nicht, also solche Verträge sollten einfach nicht geschlossen werden, wenn sie solche Maßnahmen ergreifen. Steht noch viel mehr drin, ich mache es jetzt aber eher kurz. Was wir auch haben, sind Dienstanweisungen von der Polizei, zum Beispiel auch zum Umgang mit Tasern, also Elektro-Tasern. Auch da haben wir quasi nach diesen Dienstanweisungen, nach diesen Vorschriften gefragt und die auch bekommen, was ja auch wichtig ist, weil es auch immer wieder zu Todesfällen kommt bei diesen Tasern. Und in einem Fall konnte zum Beispiel über diese befreite Dienstvorschrift dann auch nachgewiesen werden, dass die Polizei einfach komplett gegen diese Vorschrift gehandelt hat. Surprise. Genau. Weiteres Beispiel sind einfach Listendaten. Das ist ja so, was man vielleicht auch denkt, was gerne veraktet wird. Hier zum Beispiel auch, welche Medikamente werden auch in Gefängnissen bestellt, auch genutzt. Das ist zum Beispiel Daten, die wir da bekommen haben, mit der Zeit zusammen. Also wir kooperieren auch immer viel mit anderen Medien, Korrektiv, Zeit und so weiter. Genau, das nächste Beispiel sind auch einfach die Polizei, also Einsatzberichte, die ich gerade schon erwähnt hatte. Hier zum Beispiel auch ein Einsatzbericht, der vielleicht auch manche, die hier sitzen, betrifft, nämlich der Polizeikessel in Leipzig zum Tag X im Februar 2024, wo auch einfach nochmal nachgewiesen wurde, dass die Polizei selber gar keine Ahnung hat, wie viele Leute da eigentlich in diesem Kessel sitzen, wer da eigentlich alles sitzt, dass da auch Kinder sitzen zum Beispiel und auch wie mit diesen Menschen umgegangen wurde, das steht da halt auch relativ ausführlich drin und war auch nochmal wichtig, um irgendwie da nochmal die Öffentlichkeit drauf zu lenken, dass dieser ganze Kessel einfach, ja, total daneben war. Genau, was natürlich auch für die Leute, die in diesem Kessel waren, total wichtig ist, wenn es jetzt um Strafverfahren geht. Ja. Dann Protokolle, Vermerke, ist auch so ein Klassiker, wenn natürlich irgendwas protokolliert wird. Manche kennen das vielleicht vom Plenum. Genau, da gibt es zum Beispiel auch hier, wurde recherchiert, wie sind eigentlich die Zustände im Gefängnis auch oder hier im Krankenhaus des Berliner Maßregelvollzugs. Da sind dann teilweise auch Bilder mit dabei, das sieht man hier so ein bisschen an diesen grauen Dingern. Und da konnte man auch sehen, eigentlich wie fatal und wie schlecht auch die Zustände in diesem Krankenhaus zum Beispiel waren, wo dann einfach offene Kabel aus der Wand kommen in so einem Zimmer, wo Leute untergebracht werden. Und auch, wie schlecht teilweise auch die sanitäre Versorgung in diesen Gebäuden ist. Genau, das war eine Recherche mit der TAZ zusammen. Ja, und dann, glaube ich, das letzte Beispiel, oder vorletzte Beispiel, Adressen, Koordinaten. Hier zum Beispiel eine Recherche von einer Journalistin, die über unser Portal recherchiert hat nach illegalen Müllhalden in Deutschland. Und alle diese blauen Flecke, die ihr da seht, das sind alles illegale Müllhalden. Das ist quasi eine Recherche gewesen, um zu schauen, okay, wie sind eigentlich so diese Altlasten im Endeffekt, wo liegen die und kümmern sich da Behörden drum und Gemeinden oder ist das weiter im Boden und stellt damit auch irgendwie so eine tickende Zeitbombe dar. Genau, jetzt aber, glaube ich, das letzte Beispiel. Und das sind Briefe und E-Mails. Auch das sind quasi Möglichkeiten, die man, also Sachen, die man bekommen kann. Hier auch interessanter Schriftverkehr zwischen dem Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, und Elon Musk zum Thema Tesla und der Ansiedlung der Tesla Gigafactory 2 in Grünheide. Genau, da ging es dann, ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch diese Klimastiftung, also sogenannte Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir auch gerade sind, wo es auch um diese Gas-Terminals ging. Genau, da gab es quasi auch nochmal eine Recherche zu, wo dann eben auch diese E-Mails rauskamen. So, und jetzt haben wir noch ganz kurz Beispiele für Umweltinformationen und dann sind wir auch schon durch und freuen uns über Fragen.
Ja, viele Beispiele. Aber wir wollen auch, dass ihr inspiriert hier rausgeht, hoffentlich. Genau, was man mit dem Umweltinformationsgesetz befreien kann, sind erstmal jegliche Art von Genehmigung von Anlagen. Wir haben jetzt hier ein Beispiel eines Gaskraftwerks, also eine sehr große Anlage, aber jede Art von Anlage, die irgendwie schädliche Umwelteinwirkungen hat, braucht eigentlich eine Genehmigung. Die kann man anfragen. Dann auch Beraterverträge, die die Ministerien in Bezug auf Umwelt- und Klimathemen extern vergeben. Das ist nämlich was, wo sie Geld ausgeben und sich extern Beratung reinholen. Und das ist natürlich interessant, mit wem und wie viel Geld dann auch dafür ausgegeben wird.
Genau, vielleicht ganz kurz noch zu diesen Beraterverträgen. Wir haben tatsächlich eine ganze Datenbank auf unserer Webseite, weil es gab einen Leak. Das ist auch mal wieder ganz cool, wenn das passiert. Also wenn ihr Leute in Behörden kennt, genau. Dann könnt ihr natürlich auch sagen, hey, gib mal was an uns. Aber in dem Fall gab es eben einen Leak und wir haben eine ganze Datenbank von Beraterverträgen oder generell Beraterdienstleistungen bekommen und auch dies abrufbar, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, von wem lässt sich eigentlich die Bundesregierung so beraten und was kostet das auch vor allem?
Genau, dann natürlich jegliche Art von Planung, hier zum Beispiel Autobahnplanung. Also selbst wenn das noch im Vorfeld ist, lassen sich diese Planungen anfragen, dann natürlich Gutachten zu Auswirkungen auf die Umwelt von solchen Planungen. Wir haben ein Beispiel, wo wir zum Beispiel das, ich glaube, das sächsische Oberbergamt verklagen, weil die uns ein Gutachten nicht rausgeben wollen, in dem es um die Auswirkungen auf den Naturschutz von dem Tagebau Nochten geht. Da sagen sie, das wäre stünde unter Urheberschutz. Und das letzte Beispiel, das war jetzt ein Fall von Abgeordnetenwatch, der aber für uns total wichtig ist, weil mit dem Umweltinformationsgesetz wurde Lindner dazu gezwungen, SMS rauszugeben, die er ausgetauscht hatte mit dem Porsche-CEO. Da ging es um die Verabschiedung einer Regelung, ich glaube auf EU-Ebene, und die haben dann eben mal schnell dazu SMS geschrieben. Und die mussten dann rausgegeben werden. Dazu muss man sagen, sie konnten nur rausgegeben werden und wurden nicht gelöscht, weil das Ministerium sie ausgedruckt hatte und sie deswegen dort vorlagen. Das ist denen dann auf die Füße gefallen und sie mussten die rausgeben. Die könnt ihr auch im Internet finden. Die sind sehr freundlich miteinander auf jeden Fall. Genau, Zusammenfassung, Briefe, E-Mails, Verträge, Vermerke, Gesprächsvorbereitungen, Telefonnotizen, Gästelisten. Wir haben auch sehr viele Menüpläne von Veranstaltungen mit irgendwie hochrangigen Gästen oder so. Das ist sehr interessant zu sehen, was die so essen. Fotos, Videos, Präsentationen, die gegeben werden, jegliche Arten von Daten und Datenbanken, die sie vorliegen haben, Berichte oder Gutachten. Könnt ihr alles anfragen. Eurer Fantasie sind nur geringere Grenzen gesetzt vielleicht.
Genau. Ich glaube, es gab immer wieder auch Anfragen in den Bundesnachrichtendienst, also auch an Geheimdienste. Das Einzige, was bisher geklappt hat zu befreien, war tatsächlich auch im Menüplan von der BND-Kantine. Genau, an sich sind wir aber trotzdem noch an einem Punkt, wo es sehr, sehr viele Informationen gibt, die vorliegen, aber die halt irgendwo in Aktenschränken verschimmeln, sage ich mal. Also Behörden halten auch sehr viele Informationen einfach zurück. Es gibt in Einzelfällen natürlich auch Gründe, wieso Informationen zurückgehalten werden. Das betrifft dann irgendwie Geschäftsgeheimnisse und andere Ausschlussgründe. Aber generell wollen wir einfach dafür sorgen, dass Informationen fließen und nicht aufgestaut werden. Und ich glaube, ganz wichtig dazu ist noch zu sagen, dass wir uns generell bei Frag den Staat auch für ein Transparenzgesetz einsetzen, wo es darum geht, dass Behörden nämlich auch selber diese Informationen veröffentlichen müssen. Und natürlich ist auch ganz wichtig, dass diese Informationen, wenn wir sie befreien, dann kriegen wir vielleicht auch riesige Datenbanken, mit denen man erstmal nichts anfangen kann. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in meiner Perspektive, dass diese Daten natürlich auch aufbereitet werden und verständlich gemacht werden, damit auch irgendwie klar ist, was sind das für Informationen und was haben die vielleicht auch für Auswirkungen. Betrifft, also gerade auch bei Korruptionsfällen ist es ja manchmal auch nicht so direkt ersichtlich, worum es eigentlich geht, wer irgendwie wie viel Geld bezahlt hat. Deswegen genau diese Übersetzungsleistung ist eben auch sehr, sehr wichtig. Genau. Und so ein bisschen so der letzte Input, es gibt auch verschiedene Anfragemethoden, wie ihr das machen könnt. Es gibt zwei verschiedene, das eine nennt sich Dynamitfischen in unserer Sprache. Da fragt man erstmal einfach alles an, was man denkt, was vorliegen könnte. Also so eine riesengroße Sache, Das heißt, man wirft irgendwie so ein Stück Dynamit hin und schaut, was dann so bei rauskommt. Das andere ist, dass man halt speerfischt, nennen das die Journeys bei uns, dass man quasi gezielt nach zum Beispiel einer Vorschrift fragt, weil man schon ein bisschen recherchiert hat und weiß, okay, diese Vorschrift gibt es, ich frage jetzt explizit nach dieser Vorschrift. Das sind so die zwei Methoden. Wenn ihr euch das generell interessiert, sind wir natürlich auch offen, dass ihr uns schreibt und wir das mit euch zusammen machen. Ja. Genau, was machen wir, wenn Behörden mauern? Das hatten wir ja jetzt auch schon kurz angerissen. Einerseits, wenn ihr quasi eine Absage bekommt, wenn ihr jetzt so eine Anfrage stellt, wir geben ja auch Workshops für sowas, auch das ist was, was ihr mit uns zusammen machen könnt, dann gibt es erstmal die Möglichkeit, dass ihr auch Widerspruch dagegen einleitet und dass wir auch quasi dann, wenn wir das Gefühl haben, das sind wirklich Informationen, die müssen befreit werden, die sind extrem wichtig, dann klagen wir eben auch. Also das heißt auch, wenn wir erstmal eine Ablehnung bekommen, heißt das nicht, dass das irgendwie direkt einen Grund ist, aufzugeben, weil natürlich auch Behörden erstmal versuchen, einen so ein bisschen abzuwimmeln manchmal. Genau. Das kann ein sehr kompliziertes Verfahren sein, wie das
ich glaub,
dann.
Ich glaube, das lassen wir, oder dann können wir ja, die Fragen machen.
Das würde ich auch lieber übergehen. Generell, wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, fragt start.de. Netzwerk Recherche, das ist ein Bündnis aus Investigativjournalistinnen. Und auch beim Korrektiv findet ihr noch so ein paar mehr Informationen. Und wir haben am Ende auch noch eine Folie, wo ihr uns findet und wie ihr uns Sachen fragen könnt. Genau, weil jetzt sind wir auch so ein bisschen am Ende. Unser letztes Plädoyer ist, stellt Anfragen. Es ist wichtig, wir brauchen Informationen, um auch mehr zu verstehen, wie Behörden funktionieren, was an Informationen da ist, vielleicht auch was schiefläuft in ja, politischen Kreisen auch, um eben Licht ins Dunkle der Behörden und auch Licht in den Bundestag zu bekommen. Ja, und jetzt sind wir auf jeden Fall noch offen für Fragen. Und du kannst auch, glaube ich, die letzte Folie schon machen. Da sind auch nochmal so Kontaktmöglichkeiten. Also wir haben eine Website, wo ihr uns quasi findet und E-Mail-Adressen, wo ihr uns auch nochmal bei uns melden könnt, wenn ihr quasi auch selber Ideen habt, was anzufragen und da irgendwie Support braucht. Oder wenn ihr von einer Organisation seid und selber Bock habt, sowas mal zu lernen für eure Arbeit, dann sind wir eben auch offen für Workshops. Die gehen dann auch nicht nur 45 Minuten wie hier, sondern vielleicht auch mal 3,5 Stunden. Genau. Erstmal vielen Dank, dass ihr ja, euch das angehört habt und jetzt freuen wir uns über Fragen.
Ja, erstmal danke für euren Vortrag. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar zum einen würde mich interessieren, ob man eure Dienste quasi auch im Namen einer Organisation irgendwie verwenden kann oder nur als Privatperson. Und als zweites würde mich interessieren, wenn man dann juristische Hilfe bräuchte in so einem Fall, wie wertet ihr aus, welcher Fall irgendwie juristische Hilfe bekommt und welcher nicht?
Ja, also erstmal, wir arbeiten ganz viel auch mit Organisationen und Zusammenschlüssen zusammen und Einzelpersonen, also uns ist eigentlich egal, wer die Anfrage stellt, also ja. Und wie wir das auswählen, welche Klagen wir unterstützen, das ist so eine Mischung aus, wir prüfen, wie erfolgreich, also wie schlecht finden wir die Argumentation der Behörde tatsächlich und oft finden wir da Sachen, wo wir eben denken, nee, das überzeugt uns eigentlich nicht, dann aber auch sowas wie, wie wichtig sind die Informationen, die da rauskommen, im Sinne von, sind die irgendwie gerade tagesaktuell wichtig oder, also manchmal dauern Klageverfahren ja auch ein bisschen irgendwie ein paar Jahre oder so, wäre es auch noch in 2 Jahren wichtig, wenn sie rauskommen, dann aber auch sowas wie, ja, ist das Thema allgemein irgendwie, also ist es was, was irgendwie unsere Schwerpunktsetzung ist oder so. Also es ist immer so eine Mischung. Also es ist, ja.
Ich würde sagen, in der Regel gibt es halt auch schon hohe Erfahrungswerte einfach bei Frag den Staat, wo dann auch Juristinnen oder auch andere Journalistinnen einschätzen können, was für Informationen da jetzt gerade nicht rausgegeben werden und auch was das für eine Brisanz auch hat, weil genau, das Ziel ja schon auch ist, dass wir auf Missstände auch aufmerksam machen wollen. Genau, und das ist natürlich dann immer so eine Abwägung, was man dann mit Klagen auch durchzieht und was nicht, weil das kostet ja auch Geld und Zeit und genau, das ist immer die Frage.
Mir ist noch eingefallen, manchmal klagen wir auch, wenn es juristisch nicht so erfolgsversprechend ist, aber wenn wir denken, dass das eine Rechtsfrage ist, die geklärt werden muss, also wenn es eigentlich eine Änderung bräuchte.
Hallo, danke schön auch von mir. Ich frage mich, also Frag den Staat gibt es ja schon eine Weile. Bemerkt ihr da mittlerweile auch von Behörden, dass die anfangen so zu arbeiten, dass Informationen, die dann potenziell abgefragt werden könnten, gar nicht erst anfallen? Also beispielsweise anstatt von E-Mails dann mit irgendwie Messengern, die verschwindende Nachrichten haben oder sowas?
Da hatten wir tatsächlich jetzt erst gestern, ja, gestern hatte ich dazu erst eine Diskussion tatsächlich. Das ist schon ein Problem mit den Messengern, also dass es irgendwie WhatsApp-Gruppen gibt. In Amerika auch gesehen, was dabei rauskommen kann, wenn dann irgendwie die Geheimdienstinformationen über einen Messenger kommen. An sich merkt man schon, dass auch Behörden, also das ist eine Erfahrung, die ich jetzt selber noch nicht gemacht habe, weil ich bin noch nicht so lange dabei, aber dass andere sagen, dass Behörden sich eher jetzt sträuben und natürlich auch Frag den Staat bekannt ist und auch bekannt ist, was wir machen. Oh, aber ich würde schon sagen, dass dieses Thema Messenger total wichtiges Thema ist, weil es da oft halt auch nicht klar ist, unter welchen Fall fällt das jetzt. Es gibt tatsächlich auch, also Minister haben zum Beispiel Handys, die haben sowohl einen Privatmodus als auch einen Ministerium, also amtlichen Modus und auf einem Handy. Und natürlich haben die dann Vorschriften, wie sie das zu benutzen haben, wie sie das im Zweifel dann benutzen, ist eine ganz andere Sache. Bei dem Beispiel von Linda hat man ja gesehen, wenn sie das quasi in diesem dienstlichen Rahmen nutzen und diese zwei in den dienstlichen Rahmen, diese SMS an den Porsche-CEO, dann sind die Informationen auch im Zweifel abgreifbar, weil sie dann eben veraktet werden, weil eben auch Beamte dafür zuständig sind, dass das dann auch veraktet wird. Wenn sie jetzt einfach eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und dann das so klären, ist es natürlich viel, viel schwieriger für uns, an die Informationen ranzukommen. Und das ist auch das hat auch mit Gesetzesgrundlagen zu tun, würde ich sagen. Da muss man halt auch schauen, dass das irgendwie, dass man mit der Zeit geht und ja, vielleicht kannst du da auch noch.
Ja, also selbst vor der Benutzung von Messenger-Diensten konnten ja BeamtInnen auch vermeiden, dass was veraktet wird, indem sie sich angerufen haben. Ne? Also gestern wurde das so ganz gut gesagt bei diesem Workshop, diese Lücken gibt es immer und unsere Aufgabe ist halt, diese Lücken so klein wie möglich zu machen und zu gucken, was drumherum passiert und dann irgendwie ein Muster daraus zu erkennen. Im Rahmen dieses Trends auch Informationsfreiheitsrechte zu einzugrenzen, wurde gerade auf EU-Ebene entschieden, dass zum Beispiel SMS der Kommissionsmitglieder oder Leuten, die in Kommissionsbehörden arbeiten, dass sie nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen. Also da wird auch schon eingegrenzt. Ne? Also da gibt es Organisationen, die dagegen vorgehen, weil das eben eigentlich nicht gerechtfertigt ist, aber es wird auch schon offiziell quasi eingegrenzt.
Das zeigt, dass wir gute Arbeit machen.